Zur Sendung Spiritualität begrüßt Sie Johannes Wieczorek aus dem Münchner Radio Horeb Studio. Ich begrüße alle Zuhörer von Radio Maria Südtirol und Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sprechen über den Wallfahrtsort Fatima in Portugal, insbesondere unter dem Blickpunkt der Beziehung zu den Päpsten. Im weltweit bekannten Wallfahrtsort Fatima ist 1917 die Mutter Gottes drei Hirtenkindern erschienen. Die Erscheinungen wurden 1930 kirchlich anerkannt. Heute geht es besonders um den seligen Papst Johannes Paul I. und seine Beziehung zu Fatima. Johannes Paul I., bürgerlicher Name war Albino Luciani. Er wurde 1973 zum Papst gewählt. Sein Pontifikat ist eines der kürzesten in der Kirchengeschichte. Es dauerte nur 33 Tage. 2022 wurde Johannes Paul I. von Papst Franziskus selig gesprochen. Unser Gast heute in der Sendung ist Pfarrer Jörg Fleischer. Er ist Leiter des Pfarrverbandes Rottal-Münster und leitet auch das Fatima-Weltapostolat im Bistum Passau. Sie hören heute den vierten Teil und da geht es um Papst Johannes Paul I. Pfarrer Fleischer, ich grüße Sie zu dieser Sendung.
Herr Wieczorek, herzlich willkommen. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Grüße Sie alle ganz herzlich aus Rottal-Münster.
Und damit darf ich Ihnen auch das Wort übergeben zu diesem spannenden Thema Fatima und die Päpste.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, schön, dass wir heute Nachmittag wieder beieinander sein können zum Thema marianische Spiritualität und eine weitere Sendung hören zum Thema Fatima und die Päpste. Es ist der vierte Teil unserer Reihe und wir sind heute bei Johannes Paul I. angekommen, Albino Luciani, wie eben schon gesagt wurde. Und ich darf Sie einladen, jetzt mit mir auf diesen Papst zu schauen, der als der lächelnde Papst in die Kirchengeschichte eingegangen ist, vor allem auch dadurch sich ausgezeichnet hat, dass er ein sehr einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn war, ein sehr fröhlicher und pastoraler Mann der Kirche. Und ich darf mit Ihnen seine Beziehung zu Fatima, zur Botschaft von Fatima und zum Wallfahrtsort Fatima heute betrachten. Der 13. eines jeden Monats ist der Tag unserer lieben Frau von Fatima. Heute versammeln sich wieder über die ganze Welt verstreut viele Gläubige zum gemeinsamen Rosenkranzgebet, zum Gottesdienst und zu Feiern zu Ehren der Gottesmutter Maria, zu Fatima-Tagen und Fatima-Feiern. Und umso mehr passt es, dass wir heute an diesem 13. April wiederum auf Fatima schauen, auf die Botschaft von Fatima und eben insbesondere auf den Bezug der Päpste zu Fatima. Denn wie aus den anderen Sendungen dieser Reihe schon hervorgegangen ist, hat Fatima mit seiner Botschaft eine besondere Bedeutung im Leben der Päpste. Wir haben bereits das Pontifikat von Pius XII. Miteinander betrachtet und wir erinnern uns vielleicht noch, dass Pius XII. Der Papst war, der die Weltweihe an das unbefleckte Herz Mariens zum ersten Mal vollzogen hat, den Gedenktag zum unbefleckten Herzen Mariens in den kirchlichen Kalender eingefügt hat und dass Pius XII. Selber auch Zeuge des Sonnenwunders von Fatima wurde im Jahr 1950, als die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel zum Dogma der Kirche erklärt wurde. In der letzten Sendung war es Johannes XXIII. Und Papst Paul VI., die im Mittelpunkt standen. Paul VI., der ebenfalls die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht hat, der den Titel Mutter der Kirche in die lauretanische Litanei eingefügt hat und der als erster Papst auch eine goldene Rose aus der Konzilsaula, aus dem Konzil heraus nach Fatima entsandt hat und somit Fatima auch ein besonderes Gewicht und eine besondere Bedeutung im gesamten Raum der Kirche gegeben hat. Papst Paul VI. War es auch, der als erster Papst Fatima bereist hat, 1967 zur 50-Jahr-Feier der Erscheinungen von Fatima. Und nun schauen wir heute auf Johannes Paul den Ersten, Albino Luciani. Er wurde am 17. Oktober 1912 in Forno di Canale in Italien geboren. Es liegt in der Provinz und Diözese Belluno. Das Erstgeborene der vier Kinder von Giovanni Luciani und Bartola Tacon wurde noch am selben Tag seiner Geburt von der Hebamme zu Hause getauft. Albino Luciani am 17. Oktober 1923 begann er seine Ausbildung am Priesterseminar und 1928 trat er in das Seminar Gregoriano von Belluno ein. Seine Priesterweihe empfing er am 10. Februar 1935 in der Kirche San Pietro in Belluno. Nach einer kurzen Zeit als Kaplan widmete er sich 20 Jahre lang am Priesterseminar von Belluno der Lehre der Dogmatik und des Kirchenrechts und je nach Bedarf auch anderen Disziplinen. 20 Jahre also war er in der Priesterausbildung tätig und wie wir später noch sehen werden, hat ihn das auch für sein Leben geprägt. Die Priester lagen ihm sehr am Herzen und er hat auch immer versucht, einen Bezug herzustellen, dass Priester besonders auch die Mutter Gottes verehren. In seiner Biografie ist ein weiterer wichtiger Tag, der 16. Oktober 1942. An diesem Tag erwarb Luciani das Lizenziat in Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Und 1947 machte er an derselben Universität seinen Doktor in dogmatischer Theologie. Neben zunehmenden pädagogischen Verantwortlichkeiten betrauten ihn die Bischöfe mit pastoralen Aufgaben und Leitungsfunktionen. Am 8. Februar 1954 wurde er auch Generalvikar seiner Heimatdiözese. Am 15. Dezember 1958 wurde Albino Luciani zum Bischof von Vittorio Veneto ernannt. Am 27. Dezember, am Festtag des heiligen Johannes des Evangelisten, empfing er im Petersdom von Papst Johannes dem 23. die Bischofsweihe. Von 1959 bis 1969 war er in der Seelsorge tätig. Sein Bischofsmotto lautete Humilitas, Demut. Luciani ließ sich hier vom heiligen Karl Borromäus und vom heiligen Augustinus inspirieren. Dieses Motto, Humilitas, die Demut, war auch sein Bischofsspruch und in seinem Wappen finden sich drei Sterne für Glaube, Hoffnung und Liebe. Dies ist zweifelsohne eine klare Ansage auch, ein klares Programm für die Ausrichtung seines Dienstes als Priester, als Bischof, als Kardinal und später dann auch als Papst. Albino Luciani suchte vor allem den direkten Kontakt zu den Gläubigen und hatte stets ein offenes Ohr für die sozialen Probleme seiner Region. Er forderte die aktive Beteiligung der Laien am Leben der Kirche und legte Wert auf eine gute Ausbildung des Klerus. Die Priester lagen ihm sehr am Herzen. Er zeichnete sich auch als guter Prediger aus. Während seines Episkopats nahm er an allen Sitzungen des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1962 bis 1965 teil. Am 15. Dezember 1969 wurde seine Ernennung zum Patriarchen von Venedig bekannt gegeben. Am 5. März 1973 erhob ihn Papst Paul VI. In den Kardinalstand. In Venedig blieb Patriarch Luciano der Arbeitsweise und dem pastoralen Stil treu, den er schon in seiner Diözese Vittorio Veneto praktiziert hatte. Am Tag nach dem Tod Pauls VI. Am 6. August 1978 verließ Patriarch Luciani Venedig und machte sich auf den Weg nach Rom. Am 25. August trat er ins Konklave ein und wurde nur einen Tag später zum Papst gewählt. Er nahm den Doppelnamen Johannes Paul I. an. Schon die ersten Gesten seines Pontifikates ließen den ursprünglichen Charakterzug eines Lebensstils erkennen, der von Dienst und von evangeliumsgemäßer Einfachheit geprägt war. Die Demut, das Dienen, eben ein Papst des Lächelns. In seinem Dienst wollte er seinem berühmten Vorgänger Gregor dem Großen nachahmen. Und zwar sowohl in seinem Amt als Lehrer als auch als Leiter und Seelsorger. Er ahmte Gregor den Großen in seinen Katechesen nach, die er an die Fähigkeiten der Zuhörer anzupassen wusste, was man an seinen 4 Generalaudienzen sehen kann. Leider wurden nicht mehrere daraus. Johannes Paul I. hat der Geschichte die Botschaft der Relevanz und Schönheit des christlichen Lebens hinterlassen, das auf den theologischen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe beruht. Diese 3 Tugenden finden sich, wie schon gesagt, in seinem Wappen wieder, angedeutet in den 3 Sternen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Am späten Abend des 28. September 1978, nach knapp 34 Tagen Pontifikat, verstarb Johannes Paul I. plötzlich. Im Zeichen einer intensiven Liebe zu Gott, zur Kirche und zur Menschheit war sein kurzes, aber beispielhaftes Pontifikat zu Ende gegangen. Er wurde am 4. Oktober 1978 in den Vatikanischen Grotten beigesetzt. Der Seligsprechungsprozess in der Diözese Belluno wurde am 23. November 2003 eröffnet und am 9. November 2017 mit dem Dekret zur Verkündigung der heroischen Tugenden abgeschlossen. Am 13. Oktober 2021, übrigens ein Fatima-Tag, wurde das Dekret veröffentlicht, mit dem Papst Franziskus das der Fürsprache von Johannes Paul I. zugeschriebene Wunder zugunsten eines kleinen Mädchens aus der Erzdiözese Buenos Aires anerkannte, das von einer unheilbaren Gehirnkrankheit geheilt wurde. Und so wurde Johannes Paul I. am 4. September 2022 selig gesprochen. Wir haben also, wie schon bei Paul dem VI., bei Johannes dem 23., auch dieses Mal wieder einen heiligmäßigen Papst vor Augen und wollen miteinander seine marianische Spiritualität und seine besondere Beziehung zur Botschaft von Fatima miteinander betrachten. Kardinal Albino Luciani, Johannes Paul I., war ein Mann, der im Herzen ganz mit der Mutter Gottes verbunden war. Wir haben aus verschiedenen Quellen das Zeugnis seiner marianischen Spiritualität. Ich möchte Ihnen nach dieser kurzen Einführung und Biografie von Johannes Paul I. kurz seine Mariologie schildern. Ich entnehme hier die Quellen aus dem Buch Fatima und der Luciani-Papst des Theologen und Juristen Markus Bühning, das im FE Medienverlag in Kisleg erschienen ist. Lucianis Mariologie, De Maria Numquam Satis, von Maria nie genug. Luciani hat als Priester und Bischof immer wieder ganz selbstverständlich über die Mutter des Herrn in seinen Predigten und Vorträgen gesprochen. Überhaupt war er ja besonders als Katechet unterwegs, und hierbei ist die Mariologie immer ein Traktat, welches der Vermittlung an die Gläubigen bedarf. So stellte er zum Beispiel seine großen Priesterexerzitien über den barmherzigen Samariter aus dem Jahr 1965 unter den besonderen Schutz der Gottesmutter Maria. Seine Worte haben eine große Tiefe. Er sagte: Der Herr steht uns bei mit seiner Gnade. Maria, seine Mutter, wurde vom Papst die Mutter der Kirche genannt. Paul VI. Hat diesen Titel in die Kirche eingeführt. Und weiter sagt Luciani: Wir Priester sind ein beachtenswerter Teil dieser Kirche. Wir sind nicht die Kirche selbst, aber doch ein bedeutender Teil von ihr. Daher interessiert sich Maria in ganz besonderer Weise für uns Priester. Es ist ihr an unserem Seelenheil gelegen, auch an diesen unseren Exerzitien. Versuchen wir daher, uns wirklich auf den Weg zu machen, um heilig zu werden. Soweit dieses Zitat von den Priesterexerzitien im Jahr 1965. Maria als Interessentin am Seelenheil der Priester. Das ist ein schöner Gedanke, den Luciani aus dem Titel Mater Ecclesiae, Mutterkirche, entwickelt. In einem weiteren Vortrag dieser Exerzitien über die Hoffnung sagte er Folgendes über Maria: Nehmt eure Zuflucht zur Gottesmutter. Sie ist ja unsere Hoffnung, Spes Nostra. Bei Dante heißt es: Bist die lebendige Quelle du des Hoffens. Ich werde immer diese Hoffnung haben und werde mich von dieser Woge vertrauensvoller Erwartung tragen lassen können, wenn ich mich zur Quelle hingebe. Diese Quelle ist Maria. Bist die lebendige Quelle du des Hoffens. Maria, die Quelle der Hoffnung. Aus dieser Quelle lebte Bischof Luciani sein Leben lang, auch als Papst. Ganz großartig ist in diesem Zusammenhang der marianische Vortrag, den Luciani vor dem Nationalen Liturgischen Kongress in Bologna im Jahr 1976 mit dem Titel De Maria Numquam Satis, von Maria nie genug, gehalten hat. Auch hier wird deutlich, welch ein marianischer Bischof er war. Ausgehend von seinem Wahlspruch, die Demut, postulierte er eingangs die Notwendigkeit, neben den zweifelsohne bestehenden Vorzügen Mariens, nunmehr die demütige Haltung der allerseligsten Jungfrau der Welt vor Augen zu stellen, da diese Haltung doch vorbildlich für die ganze Menschheit ist. Luciani sagte, Zitat: Die Vorzüge der Gottesmutter werden auch weiterhin anerkannt werden. Aber man wird in Zukunft mehr die Demut der Magd des Herrn und ihre menschliche Größe herausstellen. Die einzigartige Vollkommenheit, zu der sie durch Gottes Auserwählung gelangt ist, wird wie eine Fahne aufgerichtet sein, um der ganzen Menschheit zu sagen: Zu solcher Vollkommenheit sind alle berufen, und wir werden sie auch in dem Maße erreichen, wie wir uns dem Werk und der Person des einzigen Erlösers Jesus Christus anschließen. Um die Bedeutung Mariens gewiss zu werden, muss man sich ihrer heilsgeschichtlichen Bedeutung klar machen. Dementsprechend skizzierte Luciani zunächst anhand eines Bildes, was er unter Heilsgeschichte versteht, um dann in einem zweiten Schritt den Ort Mariens genauer auszuloten, den sie in diesem Drama Gottes mit den Menschen einnimmt. Luciani bemüht sich hier das Bild des Dachfürstes. Auf der einen Seite steigt die Menschheit unter dem Antrieb und Beistand Gottes, angeführt vom jüdischen Volk, mühsam zu Christus empor, dem Giebel des Daches der Menschheitsgeschichte. Auf der anderen Seite steigt die Menschheit unter dem Antrieb des Heiligen Geistes, angeführt von der Kirche, hinunter in die eschatologische Endzeit,
deren Anbruch eine vollkommene Neuschöpfung der gegenwärtigen Welt bedeutet, den neuen Himmel und die neue Erde. Giebel eines Daches ist allerdings nur ein sehr armseliges Bild. Viel eindrucksvoller spricht Paulus von der Fülle der Zeit. Dort ist das Zentrum der Heilsgeschichte. Dort hat Maria ihren Platz. Im Galaterbrief heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Maria steht also im Zentrum der Heilsgeschichte, aber nicht nur passiv als Werkzeug bei der Inkarnation des ewigen Wortes, als Mutter Gottes, nein, ihre Erwählung, das ist Luciani ganz wichtig, geht weit darüber hinaus. Er sagte, warum sollte Gott der Mutter Gottes, die schon zur Mitwirkung an der Menschwerdung berufen worden war, nicht auch die Aufgabe übertragen haben, an der Seite des Erlösers eine maßgebliche Rolle zu spielen? Und Luciani entfaltet weiter unter Bezugnahme auf die Kirchenkonstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils die einzigartige Rolle, der Maria im Heilsplan Gottes zukommt. Er sagt, mit ihrem Ja umfing Maria den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des allmächtigen Gottes, dem Geheimnis der Erlösung. Maria wurde nicht bloß passiv von Gott benutzt, sondern hat ihren freien Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt. Maria als Mitwirkende beim Erlösungswerk Christi. Liebe Hörerinnen und Hörer, manche Theologen sprechen aus diesem Grund durchaus zutreffend, in einer richtig verstandenen Art und Weise, auch von der Miterlöserschaft Mariens. Gleiches gilt auch für ihre Teilhabe am einzigartigen Mittleramt Christi. Auch daran hat Maria Anteil und wird daher zu Recht als unsere Mittlerin bezeichnet. Hier soll nun bewusst ein längeres Zitat folgen, welches die mariologische Treffsicherheit des Luciani verdeutlicht. Bischof Luciani sagte, wir wissen, einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Wenige Zeilen weiter schreibt Paulus, ich bin als dessen Verkünder und Apostel eingesetzt worden, als Lehrer in der Wahrheit. Die Heilsökonomie will also, dass der einzige Mittler für das Heil der Menschen sich mit ihm und unter ihm anderer Menschen bedient. Ein Theologe betont, dass die Leugnung jeder anderen Mittlerschaft außer jener Christi auch zur Leugnung der realen Mittlerschaft Christi führt. Es besteht kein Grund zur Befürchtung, dass die Annahme einer Mitwirkung Mariens zur Entwertung der Gnade Gottes führen könnte. Die Katholiken müssen vielmehr daran festhalten, dass nicht einmal der Anfang, nicht einmal das Verlangen nach einem verdienstlichen Werk in unserer Macht steht, wenn Gott uns nicht dabei hilft. Soweit dieses Zitat von Albino Luciani über die Mittlerschaft Christi und die Anteilhabe der Gottesmutter an der Mittlerschaft. Bischof Luciani hebt in seinem Vortrag auch die ekklesiologische Konsequenz aller Mariologie hervor. Maria und Kirche stehen zueinander in einer lebendigen Beziehung. Maria ist Urbild für die Kirche, Mutter der Kirche und die Schwester aller an Christus Glaubenden. Ja, sie ist so liebevoll wie unsere Oma, weil sie sich tröstend um ihr Enkelkind annimmt, das voll Vertrauen in ihrem Schoß Zuflucht sucht. Auch ein Zitat von Papst Johannes Paul I. Resümierend stellt er dann fest in diesem Zusammenhang, Zitat, jedenfalls sollte die Kirche zu Maria aufblicken, wie zu einem Vorbild. Auch die Kirche muss sich vor allem als Magd, als Dienerin verstehen um an der Seite des einzigartigen großen Dieners den Menschen zu helfen und zu retten. Maria muss im Bewusstsein der Christen immer mehr diejenige werden, die jener Berufung vollkommen gerecht geworden ist, die Gott an alle Menschen ergehen lässt. Sie muss als die gesehen werden, die hier und jetzt das vorbereitet und ahnen lässt, was die Kirche einmal sein wird, wenn diese Welt vergeht und die zukünftige anbricht. Albino Luciani, der Bischof, kommt dann auf seinen Wahlspruch noch einmal zu sprechen, die Humilitas, die Demut. Und er sagt, dass die Mutter Gottes in ihrer demütigen Haltung nicht nur ein Vorbild für jeden einzelnen Christen ist, sondern vor allem für die ganze Kirche. Ja, die Mutter Gottes ist gleichsam die Urform dieser Demut. Diese wenigen Zitate aus den Priesterexerzitien und aus einem Vortrag von Albino Luciani auf dem Mariologischen Kongress 1976 zeigen uns seine marianische Spiritualität, seine Mariologie, aber vor allem lassen diese Worte auch etwas von dem spüren und erahnen, wie sehr er selbst der Mutter Gottes auch ergeben war und wie sehr er selbst auch ein Verehrer der Gottesmutter Maria war. Er wollte, dass auch die Priester und alle, die ihn hören, zu dieser Liebe und zu dieser demütigen Haltung der Mutter Gottes auch finden. Wir hören jetzt einen kurzen Musiktitel und ich melde mich dann zurück. In einem weiteren Schritt schauen wir jetzt nach der Mariologie von Albino Luciani auf seine Beziehung zu Fatima.
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, mit der Sendung Spiritualität. Ich darf auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol ganz herzlich begrüßen. Unser Thema heute, Fatima und die Päpste. Wir blicken auf Papst Johannes Paul I. zusammen mit Pfarrer Jörg Fleischer. Er ist der Leiter des Pfarrverbandes Rottal-Münster und leitet auch das Fatima-Weltapostolat im Bistum Passau.
Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, heute am Fatima-Tag, dem 13. April. Die Mariologie von Albino Luciani haben wir eben betrachtet, auch seine Biografie. Wir haben gesehen, dass er ein Mann war, der sich ganz im Herzen der Gottesmutter zu Hause wusste und der es auch nicht scheute, anderen Menschen, vor allem auch den Priestern, die Marienverehrung ans Herz zu legen. Johannes Paul I. war auch ein Wallfahrer. Schon als Bischof und als Priester unternahm er viele Wallfahrten. Er wallfahrtete nach Lourdes, Loreto, Pompeji und schließlich auch im Jahr 1977 nach Fatima. Albino Luciani wusste sich auch besonders zu Hause in dem bekannten Wallfahrtsort Maria Weißenstein, Pietra Alba, in Südtirol, Norditalien gelegen. Und von dort aus besuchte er auch oft kleinere Marienwallfahrtsorte und verschiedene Wallfahrtsstätten der Gottesmutter Maria. Über seine Marienwallfahrten und sein Pilgerleben sagte er einmal: Auf mein Leben als Bischof zurückblickend entdecke ich mit Erstaunen, dass ich einen Teil meines seelsorgerlichen Dienstes bei den Heiligtümern verbracht habe. Und so kommt es auch, dass ihn ein Pilgerweg seines Lebens nach Fatima geführt hat. Im Jahr 1959 war er Bischof von Vittorio Veneto in der Provinz Treviso in Venetien. Und damals besuchte die Pilgermadonna, aus Fatima, diese Region. Und er schrieb einen Brief an die Gläubigen und die Priester in seinem Bistum und er forderte sie auf, im Vorfeld der Weihe Italiens an das unbefleckte Herz Mariens die Pilgermadonna aufzunehmen und sich selbst auch dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Albino Luciani war also schon als Bischof mit der Botschaft von Fatima bekannt und vertraut. Am 11. Juli 1977, beziehungsweise am 10. Juli 1977, kam er schließlich mit einer Gruppe von Priestern aus seinem Bistum auch nach Fatima. Er begab sich in diesem Jahr 1977 nach Fatima. Es war die 60-Jahr-Feier der Erscheinungen. Die Erscheinungen von Fatima fanden ja im Jahr 1917 statt. Und wegen dieses Gedenkjahres begibt sich Kardinal Luciani nach Fatima und hielt auch die große Pilgermesse vor der Basilika auf dem Pilgerplatz in Fatima. In seiner Predigt widmete er sich ganz der Botschaft von Fatima und zeigte den Menschen die tiefe Dimension dieser Botschaft auf, die in der Hinkehr zu Gott, in der Abkehr von der Sünde und in der Verehrung der heiligsten Dreifaltigkeit und auf das fürbittende Geleit der Gottesmutter Maria hin bestand. Am 11. Juli 1967, am Morgen darauf, feierte er die heilige Messe in der Kapelle der Karmelitinnen des Karmelitenklosters Santa Theresia in Coimbra, in jenem Kloster, in dem Schwester Lucia lebte. Und als Kardinal hatte er auch die Möglichkeit, sich mit dem Konvent, aber vor allem auch mit Schwester Lucia zu treffen und mit ihr eine Unterhaltung zu haben. Und von dieser Unterhaltung, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich Ihnen nun erzählen. Im Buch Unter den Augen Mariens, Mein Weg unter den Augen Mariens, der Biografie von Schwester Lucia, lesen wir auf Seite 532 von dieser Begegnung zwischen Schwester Lucia und dem Kardinal Albino Luciani. Schwester Lucia berichtet, sie schreibt in ihrem Tagebuch, am 11. Juli 1977, der Erzbischof von Venedig, Kardinal Albino Luciani, besuchte unser Schwesternkloster und feierte mit uns die heilige Messe, zusammen mit 12 Geistlichen. Danach betrat er unseren Klausurbereich mit der Markgräfin von Cadaval, welcher er sich als Übersetzerin bediente. Er unterhielt sich mit mir in dem in unserem Haus gelegenen Sprechzimmer. In einem Sessel wollte er sich nicht setzen. Er nahm vielmehr auf einer kleinen Bank neben mir Platz. Das schrieb Schwester Lucia über diese Begegnung in ihr Tagebuch. Dies waren die Worte, mit denen Schwester Lucia den Besuch des zukünftigen Papstes Johannes Pauls I. festhielt. Wie immer drang nichts von diesem Gespräch nach außen durch. Sollte sie ihm vorhergesagt haben, er würde Papst werden? Da seine Eminenz jemand sehr Einfaches war, der keine großen Umstände um sich machte, könnte Schwester Lucia ihm erklärt haben, dass es, da er schon Kardinal war, für ihn im Bereich des Möglichen läge, auch mal Papst zu werden. Jedes Mal, wenn ein Kardinal Schwester Lucia besuchte, sagte sie jedenfalls allen ihren Schwestern, er könnte Papst werden. Von Kardinal Luciani erbat sie eine Unterschrift auf einem Bildchen des unbefleckten Herzens Mariens, welches sie bei der Gelegenheit des Besuches bei sich trug, um so ein Erinnerungsstück in Händen zu haben. Und Schwester Lucia, so berichten es die Schwestern in dieser Biografie, äußerte sich dazu folgendermaßen: Wenn er Papst wird, habe ich schon mal eine Unterschrift. Und in diesem Fall geschah es auch so. Schwester Lucia nahm mit großer Traurigkeit die Nachricht wahr, als Papst Johannes Paul I. verstorben ist. Hinter sich ließ er einen Lichtschweif, ein Lächeln Gottes über der Erde. Ebenso wird er gekennzeichnet, der Papst des Lächelns. In den 33 Tagen seines Pontifikates gewann er die Herzen durch seine Schlichtheit. Soweit dieser Bericht aus dem Buch Unter den Augen Mariens, die Biografie von Schwester Lucia. Es wird hier also nicht gesagt, dass Schwester Lucia ihm prophezeit hätte, er würde Papst werden. Vielmehr war sie es, die einen jeden Kardinal freudig aufnahm, in der Hoffnung, dass er vielleicht auch einmal Papst werden würde. Aus dieser Begegnung heraus wissen wir von Schwester Lucia nicht mehr. Aber Albino Luciani selbst war es, der über diese Begegnung Folgendes aufgeschrieben hat. Ich möchte diese seine tiefen Gedanken über diese Begegnung mit Schwester Lucia und das, was er über die Botschaft von Fatima in sein Tagebuch geschrieben hat, mit Ihnen ein bisschen betrachten. Albino Luciani schreibt 4 Punkte auf über die Botschaft von Fatima und aus seinem Gespräch mit Schwester Lucia an diesem 11. Juli 1977. Er schreibt unter dem ersten Punkt: Die eigenen Sünden sühnen, vermeiden den Herrn noch einmal zu beleidigen. Mit diesem ersten Punkt greift er die letzte Botschaft des Himmels vom 13. Oktober 1917 auf. Denn als die Gottesmutter Maria zum letzten Mal den drei Kindern Francisco, Jacinta und Lucia in der Cova d'Iria in Fatima am 13. Oktober 1917 erschienen ist, sagte die Mutter Gottes gleichsam als Schlusswort über all dem, was sie gesagt hatte als Botschaft vom Himmel: Ihr sollt Gott nicht mehr beleidigen, der schon so viele Male beleidigt worden ist. Und genau diese Worte schreibt Johannes Paul I., damals noch als Kardinal Albino Luciani, in sein Notizbuch. Die eigenen Sünden sühnen, vermeiden, den Herrn noch einmal zu beleidigen. Dies spiegelt auch etwas wider von dem, wie sehr er doch auch Gott geliebt hat und wie sehr er selbst auch auf dem Weg war zur Heiligkeit. Der zweite Punkt, den er damals aufgeschrieben hat, ist das Gebet. Er schreibt: Beten. Das Gebet ist das Kommunikationsmittel mit Gott. Doch heute haben die Kommunikationsmittel unter den Menschen, Fernsehen, Radio, Kino, Presse, heute müssten wir noch das Internet und die Social Media mit hinzunehmen, dreist die Vorherrschaft übernommen und scheinen das Gebet vollständig auszulöschen zu wollen. Dies wird jenes töten, sagt man. Und das scheint sich zu bewahrheiten. Nicht ich, sondern Karl Rahner hat geschrieben, auch im Inneren der Kirche setzt sich die ausschließliche Beschäftigung des Menschen mit den vergänglichen Dingen durch. Und das ist keine legitime Entscheidung mehr, sondern Apostasie und totaler Niedergang des Glaubens. Wie tief und wie wahr, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, sind diese Worte, die Johannes Paul I. unter dem zweiten Punkt Beten aufgeschrieben hat. Das Gebet ist doch so wichtig und ist doch gerade die Botschaft der Gottesmutter von Fatima das Gebet. Betet täglich den Rosenkranz für den Frieden in der Welt. Aber denken wir auch an die Erscheinungen des Engels von Fatima im Jahr 1916, wo er die Kinder aufgefordert hat, betet mit mir. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Wahrscheinlich hatte Albino Luciani diese seine drei göttlichen Tugenden, die für ihn so wichtig waren, Glaube, Hoffnung und Liebe, in diesem Gespräch mit Schwester Lucia wieder neu vor Augen gehabt. Auch im Hintergrund dieser Engelserscheinungen, die uns gerade das wieder neu ins Herz geben. Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich möchte mit Ihnen auch den dritten und vierten Gedanken von Johannes Paul I. in Bezug auf die Botschaft von Fatima betrachten. Hören wir jetzt noch ein wenig Musik, bevor wir uns diesen zwei weiteren Punkten widmen.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Sendung Spiritualität. Heute unser Thema Fatima und die Päpste. Wir schauen genauer auf Papst Johannes Paul I. zusammen mit Pfarrer Jörg Fleischer. Er ist der Leiter des Pfarrverbandes Rottal-Münster und leitet auch das Fatima-Weltapostolats im Bistum Passau.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört vom Gespräch des Bischofs Kardinals Albino Luciani, des späteren Johannes Pauls I., zusammen mit Schwester Lucia im Karmel von Coimbra am 11. Juli 1977. Und der damalige Kardinal Luciani hat vier Punkte aus diesem Gespräch in sein persönliches Tagebuch geschrieben und auch mit diesen vier Punkten von diesem Gespräch berichtet. Die ersten beiden Punkte waren die eigenen Sünden sühnen und vermeiden, den Herrn noch einmal zu beleidigen. Und der zweite Punkt, die Wichtigkeit des Gebets, das Gebet, das Kommunikationsmittel mit Gott. Im dritten Punkt spricht Albino Luciani über den Rosenkranz. Drittens, den Rosenkranz beten. Er schreibt, der Syrer Naaman, oberster Heerführer, verschmähte das schlichte Bad im Jordan, zu dem Elisha ihm riet. So mancher gebärdet sich wie Naaman. Ich bin ein großer Theologe, ein reifer Christ, der die Bibel mit vollen Lungen einatmet und aus jeder Pore Liturgie schwitzt. Und ihr ratet mir, den Rosenkranz zu beten? Dennoch, auch die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes sind Bibel. Und auch das Vaterunser und das Ave Maria und das Gloria Patri sind Bibel und Gebet in einem. Und daran labt sich die Seele. Eine Bibel, die einzig aus Liebe zur Forschung studiert wird, könnte die Seele mit Hochmut erfüllen und sie verdorren lassen. Nicht selten haben Bibelforscher den Glauben verloren. So viel schreibt Johannes Paul I., damals noch als Kardinal Luciani, über das Rosenkranzgebet nach seiner Unterredung mit Schwester Lucia. Wir wissen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wichtig der Rosenkranz in der Botschaft von Fatima ist und wie wichtig es auch Schwester Lucia war, den Menschen das Rosenkranzgebet zu empfehlen. Wir könnten sagen, Schwester Lucia ist Apostolin des unbefleckten Herzens Mariens und des Rosenkranzes. Das, was Albino Luciani hier schreibt, ist genau das Anliegen von Schwester Lucia in der damaligen Zeit. Vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo man diese Formen der Volksfrömmigkeit oft belächelt hat und sich davon verabschieden wollte. Umso mehr ist dieses Wort von Kardinal Luciani gewichtig, wenn er sagt, dass der Rosenkranz in seiner Einfachheit und auch in seiner Art als biblisches Gebet dem entspricht, was wir tun sollen, wie wir ganz einfach die Wünsche der Gottesmutter erfüllen können. Er empfiehlt uns den Rosenkranz und er empfiehlt ihn nicht nur uns, sondern auch allen, die in der Kirche einen Dienst tun. Sein Zitat, nicht selten haben Bibelforscher den Glauben verloren, spricht hier alles aus. In seinem vierten Punkt spricht Albino Luciani über die Hölle. Viertens, die Hölle existiert und man kann hinabfallen. In Fatima hat die Madonna dieses Gebet gelehrt. Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Es gibt viele wichtige Dinge auf dieser Welt, doch nichts ist wichtiger, als sich durch ein gottgefälliges Leben das Paradies zu verdienen. Nicht Fatima sagt das, sondern das Evangelium. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Matthäus 16, 26. In dieser Unterhaltung mit Schwester Lucia, aus der heraus diese vier Punkte aufgeschrieben wurden von Kardinal Albino Luciani, dem späteren Johannes Paul I., ging es wohl auch um dieses ganz entscheidende Thema, dass unser menschliches Leben in seiner Freiheit vor Gott und in seiner Verantwortung vor Gott auch schief laufen kann. Ja, dass es auch diese Möglichkeit der ewigen Verdammnis der Hölle gibt, so wie es die Kinder von Fatima auch am 13. Juli 1917 in der Höllenvision gesehen haben. Und wie die Botschaft von Fatima es immer wieder betont, betet, opfert für die Sünder. Viele Seelen kommen in die Hölle, weil niemand für sie betet und opfert. Die Mitverantwortung, die wir, jeder einzelne von uns auch gegenüber den Schwestern und Brüdern hat, zu beten und zu opfern, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen das Heil finden in Jesus Christus. Albino Luciani erinnert uns an diese Wahrheit der Hölle. Und er erinnert uns daran, dass es nicht die Privatoffenbarungen sind, die uns das in erster Linie lehren, sondern, ich darf ihn noch einmal zitieren, nicht Fatima sagt das, sondern das Evangelium. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Diese vier Punkte, das Gebet, das Vermeiden der Sünden, das Rosenkranzgebet und der Blick darauf, dass die Hölle existiert, diese vier Punkte waren es auch, die uns Johannes Paul I. mit seinem kurzen Pontifikat in Bezug auf Fatima hinterlassen hat. Und hier hat er den Kern der Botschaft von Fatima, der nichts anderes ist als der Kern des Evangeliums, berührt. In diesen vier Punkten gibt er uns die Botschaft Gottesmutter mit seinen Worten mit und zeigt uns, wie wichtig diese Botschaft gerade in unserer Zeit ist, in der oft so manches von diesen Glaubenswahrheiten nur halb oder gar nicht verkündet wird. Der selige Papst Johannes Paul I., den die Kirche zur Ehre der Altäre erhoben hat, war also, wie auch seine Vorgänger und wie seine Nachfolger, ein marianischer Papst. Ein Papst, der sicherlich auch im Geheimnis von Fatima, in dem doch die drei Hirtenkinder den in weiß gekleideten Bischof gesehen haben, leiden gesehen haben, der in diesem Geheimnis sicherlich auch seinen Platz hatte. Als er von seiner Pilgerfahrt als Kardinal von Fatima zurückkam, sagte er im Jahr 1978 zu einer Bekannten, die bei ihm auf Besuch in Venedig war, Folgendes: Wenn ich noch lebe, werde ich wieder nach Fatima fahren. Nach Fatima gefahren ist Johannes Paul I. als Papst nie. Aber die Botschaft, die er uns hinterlassen hat, als Papst, als Kardinal, als Bischof und als Priester, ist die Botschaft des Evangeliums. Und diese Botschaft ist, dass wir in Jesus Christus das Heil finden und dass wir als Menschen diesen Weg zum Himmel gehen dürfen. Ich habe versucht, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen dieses kurze Pontifikat und diesen Menschen, diesen Priester, Bischof und Kardinal Albino Luciani etwas näher zu bringen in Bezug auf die Botschaft von Fatima. In den weiteren Sendungen werden wir den großen Papst Johannes Paul II. Betrachten, seine Beziehung zu Fatima, die ja eine ganz außerordentliche Beziehung war. Schließlich auch Benedikt XVI., den wir ebenfalls in einer Sendung betrachten wollen. Und den gegenwärtigen Heiligen Vater Papst Franziskus, der immer wieder auf die Botschaft der Mutter Gottes von Fatima verweist. Ich möchte schließen mit einem kurzen Gebet, das der selige Papst Johannes Paul I. gebetet hat. Und das auch vom Hintergrund der Botschaft von Fatima her heute am Fatima-Tag uns allen Mut machen soll, dass wir unseren Weg zum Himmel, der ja auch oft beschwerlich ist, der seine Höhen und Tiefen kennt, dass wir diesen unseren Weg, den Gott uns zugedacht hat, auch mutig an der Hand der Mutter Gottes weitergehen. Johannes Paul I. hat gebetet: Herr, nimm mich, wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meinen Mängeln, doch lass mich werden, wie du mich haben willst. Und mit diesem kurzen Gebet darf ich Ihnen allen noch einen gesegneten Fatima-Tag wünschen, morgen einen guten Sonntag. Und wir wollen es nicht vergessen, am Ende dieser Sendung das zu tun, wozu uns das Evangelium, wozu uns die Gottesmutter Maria in Fatima und wozu uns das Lebensbeispiel des seligen Papstes Johannes Pauls I. einlädt, zu beten. Beten wir zur Mutter Gottes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria,
Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau vom Rosenkranz in Fatima, der heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta und des seligen Papstes Johannes Pauls I. segne und behüte euch, eure Familien, unsere Pfarrgemeinden, und schenke uns die Fülle seines Segens, der allmächtige und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen und verabschiede mich. Auf Wiedersehen für Gott.
Einen ganz herzlichen Dank an Pfarrer Jörg Fleischer. Er war heute unser Gast hier in der Sendung Spiritualität zum Thema Fatima und die Päpste. Pfarrer Fleischer ist der Leiter des Pfarrverbandes Rottal-Münster und leitet auch das Fatima-Weltapostolat im Bistum Passau. Diese Sendung, aber auch die vorangegangenen Teile zu dieser Reihe finden Sie in der Radio Horeb Mediathek unter Spiritualität. Dort können Sie die Sendung kostenfrei noch einmal anhören, auch runterladen und auch gerne weiterleiten und teilen. Für Sie im Studio Johannes Wiczorek.